Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Am Mikrofon Daniel Heinrich. Guten Abend. Jens Spahn, CDU.
Irreguläre Migration ohne jede Kontrolle ist nicht human. Es ist das Recht des Stärkeren. Es kommen vor allem junge Männer. Es gefährdet unsere Sicherheit und es destabilisiert unsere Demokratie. Und das heißt an unseren Grenzen, es kommt niemand mehr rein, der nicht deutscher EU-Bürger oder ein Aufenthaltstitelinhaber ist, bis wir überhaupt mal wieder Kontrolle haben über das, was da geschieht.
Jens Spahn, CDU, der stellvertretende Fraktionsvorsitzende im Bundestag. Er hat das gesagt in unserem Interview der Woche. Dieses können Sie morgen am Sonntag um 11:05 in unserem Programm hören oder auch schon vorher über unsere Deutschlandfunk-App. Das Thema Zurückweisung an den Grenzen. Das Thema Migration, die Debatte darüber gleich eines unserer Themen in dieser Sendung. Außerdem, eine Funkstörung im Großraum Frankfurt hat heute Nachmittag zu massiven Störungen im Bahnverkehr in der Mitte Deutschlands, wie es auf der Homepage der Bahn hieß, geführt. Auch dazu gleich mehr. Und die diplomatischen Bemühungen um eine Waffenruhe im Gaza-Krieg wollen seit Monaten nicht vorankommen. Außenministerin Annalena Baerbock hat ihre erneute Reise in die Region mit einem Besuch im Westjordanland beendet. Um 18.40 Uhr folgt der Hintergrund. Thema heute: trotz Ärztemangel hohe Hürden für ausländische Mediziner. Zunächst aber geht unser Blick nach Hessen, genauer auf den Großraum Frankfurt. Von dort hat heute Nachmittag folgende Meldung die Runde gemacht. Bahnreisende müssen mit erheblichen Behinderungen im Zugverkehr rechnen, und zwar bundesweit. Der Grund: eine Funkstörung. Ludger Fittgau, unser Korrespondent in Hessen, ist mit zugeschaltet. Herr Fittgau, was hat diese Funkstörung ausgelöst?
Das digitale Funksystem der Bahn, der digitale Zugfunk, so hört man es von der Bahn. Das ist ein System, das erst vor einigen Jahren die analogen Funksysteme, mit denen sich die Bahnbediensteten, Zugführer und andere unterhalten können, abgelöst worden ist durch dieses digitale System, das jetzt auf 130.000 Streckenkilometern eingesetzt wird. Und das war eben im Großraum Frankfurt gestört. Und das sind eben 1.200 Verbindungen, die davon betroffen waren.
Das klingt weitreichend, so will ich das mal formulieren. Sie selbst haben sich am Bahnhof in Darmstadt umgehört. Wie haben Sie die Situation dort erlebt?
Ja, die Leute waren natürlich entsprechend beeinträchtigt, obwohl viele auch relativ gelassen reagiert haben, muss ich sagen.
Also ich habe Glück, ich bin gerade gekommen, habe erst mal gesehen, Züge mit 150 Minuten Verspätung.
Ja, wir haben nicht lange gewartet, keine Ahnung, so 1,5 Stunden.
Aber Sie sagen, das geht noch.
Ja, aber ich glaube, es gibt andere Leute, die schon mal ewig gewartet haben, insbesondere die Leute, die in ICEs, ja, die stehen dort. Die haben schon mal viel Geld bezahlt, glaube ich, ja, und die sitzen dort.
Nee, das kann tatsächlich mal passieren. Grundsätzlich kann man was an der Struktur mal verändern, finde ich das schon, aber jetzt ist heute, würde ich da nicht zuordnen.
Ja, ich habe eher Sorge, dass das jetzt häufiger passiert, auch im Zusammenhang mit Digitalisierung und so. Ich denke auch, die Systeme sind immer anfälliger, da kann schon passieren. Das gehört irgendwie langsam dazu, wir brauchen Resilienzen dafür.
Also keines reines Bahnbashing, sondern man ist sich klar, dass digitale Systeme, Funksysteme insgesamt anfällig sind.
Wenn man auf die Homepage der Bahn heute geguckt hat, nach Informationen gesucht hat, stand da zum Beispiel Bahnverkehr in der Mitte Deutschlands massiv beeinträchtigt. Das so lautete eine der Meldungen. Wenn wir mal auf den weiteren Abend blicken, wie groß sind denn die Auswirkungen im Verlauf des Abends noch?
Enorm, das muss man sagen. Als ich etwa gegen 16 Uhr im Bahnhof in Darmstadt war, da stand schon an den Anzeigetafeln 2 Stunden, 3 Stunden Verspätung. Jetzt kommt hinzu, die Züge, die ja gestoppt worden sind, die müssen ja jetzt abfließen sozusagen mitten durch Deutschland. Und dann werden viele andere Züge einfach nicht mehr fahren. Das heißt, wenn man jetzt schon auf die Anzeigetafel guckt oder ins Internet geht, sieht man schon Verbindungen Richtung Köln, fallen aus von Frankfurt nach Köln oder Richtung Berlin. Also heute Abend fallen auch viele Züge aus. Wer da geplant hat, noch zu reisen, sollte sich wirklich informieren. Das ist, hat eine enorme Auswirkung. Dazu kommt, das haben wir auch in den Nachrichten gehört, es gibt auch weitere Störungen, zum Beispiel einen Böschungsbrand im Bereich Wolfsburg-Berlin. Auch da ist die Strecke gesperrt. Und es gibt einen Brandschaden in Schleswig-Holstein. Da fallen auch Züge aus, auch Fernzüge von München-Basel Richtung Kiel. Also wir haben im Augenblick eine wirklich starke Beeinträchtigung. Man muss aber auch sagen, wir haben Ferienende in Bayern und in Baden-Württemberg, sind ohnehin viele Menschen unterwegs, nicht nur auf der Bahn, auch mit den Autos, auch da braucht man viel Geduld, also nicht bei der Bahn, 1200 Baustellen, Ferienende, also insgesamt nochmal ein wirklich massives Reisewochenende und man soll Geduld mitbringen und sich vorher informieren bei der Bahn und auch auf der Straße, was man dann auch wirklich verkehrstechnisch lösen kann und was nicht.
Und kurz zum Schluss, wie reagiert man bei der Bahn? Schulterzucken?
Nein, also ich habe mit einem Bahnbeamten in Darmstadt gesprochen, der ist schon erleichtert, dass es eben nach etwa 2 Stunden losging. Aber er sagt auch, diese Systeme, dieses digitale System ist nun mal anfällig. Es soll auch ersetzt werden, in Zukunft soll Neues kommen, aber auch das wird erst bis 2035 der Fall sein. Ob es dann wirklich sicherer ist, das muss man angesichts der Probleme mit der Digitalisierung auch in anderen Bereichen wirklich bezweifeln.
Mit Einschätzung aus Hessen, Ludger Fittgau. Ultimatum, Machtwort, keine Placebo-Maßnahmen. Die Union, CDU und CSU haben mit einer ganzen Reihe öffentlicher Forderungen bei der Migrationspolitik den Druck auf die Regierung erhöht. Und schon am Dienstag hatte sich die Bundesregierung mit der Union als größten Oppositionskraft und den Bundesländern über Migration, über innere Sicherheit beraten. Die Gespräche sollen am kommenden Dienstag fortgesetzt werden. Übers Wochenende gehen in Berlin allerdings die Debatten, die Unterhaltung weiter, wie unser Korrespondent Johannes Kuhn berichtet.
An uns wird es nicht liegen, wenn es nicht klappt. Das sagt Bundeskanzler Olaf Scholz zu den geplanten Gesprächen zwischen Bund, Ländern und Union kommende Woche. Zugleich betont Scholz im Tagesspiegel, die Zahl der Asylanträge sei im August im Vorjahresvergleich um 46% gesunken, die Zahl der Rückführungen um ein Fünftel gestiegen. Die Maßnahmen der Bundesregierung aus der jüngeren Vergangenheit wirkten also bereits, schlussfolgert der Kanzler. In ein ähnliches Horn blies am Morgen die SPD-Bundestagsabgeordnete Maja Waldstein im Deutschlandfunk.
Alle tun so, als hätten wir da nichts gemacht, aber wir setzen da auf europäischer Ebene, setzen wir uns für eine gemeinsame Asylpolitik ein, haben das geschafft. Wir haben das Rückführungsverbesserungsgesetz beschlossen, was ja jetzt ehrlich gesagt auch schon sehr viele Möglichkeiten gibt, um schneller und direkter zum Beispiel auch Straffällige abzuschieben. Und ja, wir haben da echt so manchmal Schwierigkeiten, diesen Rechtsstaat, der ja schon geregelt ist, politisch sozusagen umzusetzen.
Eine Frage der Umsetzung. Die Union sieht das bekanntlich anders und fordert, Geflüchtete an der deutschen Grenze grundsätzlich zurückzuweisen, sofern sie nicht akut bedroht sind. Im Zweifel auch in die EU-Nachbarländer, aus denen sie gerade kommen. Einen Verstoß gegen europäisches Recht will Unionsfraktionsvize Jens Spahn nicht erkennen. Zumindest keinen, mit dem man alleine dastehen würde. Spahn sagte im Deutschlandfunk-Interview der Woche,
wenn Dublin, also die Dublin-Regeln, die sogenannten der EU angewendet würden, dürfte ja gar niemand in Deutschland ankommen, weil alle hätten vorher einen Antrag stellen müssen. Es ist absurd, es ist kafkaesk mittlerweile. Wir sind fast das einzige Land in der EU, das sich überhaupt bis ins letzte Paragräfchen daran hält. Das ist ja auch der Grund, warum alle nach Deutschland wollen.
Einer parlamentarischen Anfrage der linken Abgeordneten Clara Bünger zufolge ist der Anteil der Zurückweisungen an der Grenze 2024 bereits stark gestiegen, gerade Richtung Polen und Tschechien. Demnach registrierte die Bundespolizei im ersten Halbjahr etwa 42.000 unerlaubte Einreisen. Etwas mehr als die Hälfte der Menschen wurde zurückgewiesen. 2023 lag die Quote für Zurückweisungen deutlich niedriger bei 28%. Bünger vermutet, dass die Bundespolizei Asylgesuche absichtlich übergeht. Innerhalb der Ampel wiederum macht auch die FDP in Sachen Verschärfungen Druck. Parteichef Christian Lindner zeigte sich in der ARD sogar offen dafür, § 16a im Grundgesetz anzufassen. Dort ist das Recht auf Asyl festgeschrieben.
Da darf es keine Denkverbote geben. Für uns gibt es da auch keine Denkverbote. Was das internationale, das europäische Recht, was das deutsche Recht angeht, gibt es die nicht. Und ich sage ausdrücklich, wenn es eine Notwendigkeit geben sollte, auch das Grundgesetz noch einmal zu verändern, zu einer solchen Debatte wären wir bereit.
Lindners Parteikollege Joachim Stamp, Sonderbeauftragter der Bundesregierung für Migrationsabkommen, bringt wiederum eine diplomatische Kehrtwende ins Spiel. In der Welt am Sonntag zeigt er sich offen für direkte Gespräche über Rückführungen mit den in Afghanistan regierenden Taliban. Die Bundesregierung lehnt dies bislang ab. Am Samstag legte die Bundesregierung auch ihre Gesetzentwürfe zum beschlossenen Maßnahmenpaket nach Solingen vor. Leistungen für Asylbewerber können demnach gestrichen werden, wenn ein anderer europäischer Staat zuständig ist und der Rücknahme zustimmt. Geflüchtete, die eine Straftat mit einer Waffe begangen haben, sollen einfacher abgeschoben werden können. Seinen Schutzstatus soll auch verlieren, wer ohne einen triftigen Grund in sein Heimatland zurückkehrt, etwa für einen Urlaub. Zudem wird das Waffenrecht in Bezug auf Messer verschärft. Nach Angaben von Justizminister Marco Buschmann könnte das Paket bereits kommende Woche im Bundestag beraten werden.
Johannes Kuhn berichtete, von der Spree an den Rhein. Nach Jahren der NS-Diktatur haben sich vor 75 Jahren Bundestag und Bundesrat neu konstituiert. In Bonn hat die Länderkammer heute Mittag mit einem Festakt im alten Bonner Plenarsaal gefeiert. Unter den anwesenden prominenten Gästen, unter anderem Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und der französische Senatspräsident. Thomas Tassler berichtet vom Rhein.
An historischer Stätte feiern die Länder 75 Jahre Bundesrat im alten Saal der Länderkammer in Bonn. NRW-Ministerpräsident Henrik Wüst sprach von der Wiege des Föderalismus und betonte, dass die Länder selbstbewusst, aber auch kooperativ die Politik in Deutschland mitgestalteten. Die Länder seien zuerst da gewesen, vor dem Bund, der Staatsaufbau in Deutschland, ein Föderalismus von unten, nicht von oben. Wüst hob außerdem die Kompromissfähigkeit der Länderkammer hervor.
Diesen Geist macht der Bundesrat auch bis heute auf. Kompromiss, nicht Konfrontation. Konstruktive politische Arbeit, nicht rhetorische Lautstärke. Sowohl unter den Ländern als auch im Verhältnis zum Bund.
Die amtierende Präsidentin des Bundesrats, Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig, sagte, der Bundesrat könne noch selbstbewusster auftreten. Er trage dazu bei, dass Deutschland ein friedliches Land sei, das weltweit Anerkennung finde. Der Weg zu gleichwertigen Lebensverhältnissen in Deutschland ist nach ihren Worten aber noch weit.
Heute werbe ich dafür, nach Ostdeutschland nicht nur zu schauen, wenn es Probleme gibt. Und diese auch nicht erst nur ernst zu nehmen, wenn sie auch in Westdeutschland ankommen. Ostdeutsche Probleme sind Probleme von ganz Deutschland. Und ostdeutsche Lösungen können Lösungen für ganz Deutschland sein.
Von seiner ersten Sitzung am 7. September 1949 an tagte der Bundesrat bis ins Jahr 2000 in Bonn am Rhein. Vor 75 Jahren versammelten sich dort die Vertreter von 11 Ländern unter der Leitung des ersten frei gewählten Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen, Karl Arnold. Inzwischen umfasst der Bundesrat 16 Länder. Mehr als 1000 Mal hat er getagt, dabei 8800 Gesetze verabschiedet. Im Bundesrat wirken die Länder an der Gesetzgebung in Deutschland mit. Dabei ist der Bundesrat ein Parlament der besonderen Art. Es gibt keine direkt gewählten Vertreter, sondern in dem Gremium kommen die Landesregierungen zusammen. Folglich gibt es keine Wahlperioden. Die Zusammensetzung ändert sich im Laufe der Zeit, je nach Ergebnis der Landtagswahlen. Der Politikstil in der zweiten Kammer ist betont nüchtern und geschäftsmäßig. Laut wird es so gut wie nie. Problemlösung steht im Vordergrund. Manuela Schwesig.
Wir müssen die Probleme unseres Landes gemeinsam anpacken. Die Bürgerinnen und Bürger erwarten, dass Politik nicht vom Dauerstreit, sondern vom gemeinsamen Bemühen um die beste Lösung geprägt ist.
Zum sachlichen Ton des Bundesrats passte auch der Charakter der Feierstunde heute. An dem Festakt nahmen als Gäste auch der Präsident des französischen Senats Larcher sowie der Senatspräsident der Niederlande Breun teil.
75 Jahre Bundesrat in Bonn, Jochen Trumm, berichtete. Die diplomatischen Bemühungen um eine Waffenruhe im Gaza-Krieg, sie wollen seit Monaten nicht vorankommen. Zum bereits 11. Mal ist Annalena Baerbock seit dem Angriff der Hamas auf Israel im vergangenen Oktober in die Region gereist. Ganze 9 Mal davon war sie auch in Israel. Zum Abschluss ihrer aktuellen Ostreise war die Außenministerin im Westjordanland. Björn Dahlke berichtet auch darüber, wie Dorfbewohner von Übergriffen radikaler israelischer Siedler auf die Palästinenser erzählen.
Sarit Michaeli faltet eine Landkarte auf. Die Aktivistin der israelischen Menschenrechtsorganisation B'Tselem steht auf einem Hügel am Stadtrand von Ramallah. Vor ihr und Bundesaußenministerin Annalena Baerbock liegt das palästinensische Dorf Ein Kinia, umgeben von israelischen Siedlungen, die nach internationalem Völkerrecht illegal sind. In etwa einem Monat beginnt die Olivenernte. Das bedeutet, dass diese höher liegenden Olivenbäume für die Palästinenser nicht zu erreichen sind, weil die israelische Armee Hand in Hand mit den Siedlern die palästinensischen Bauern blockiert. Ein großer Teil der Olivenernte ist in Gefahr, fürchtet Michaeli. Und das hätte schlimme Folgen für die Bauern, die Dörfer und die Wirtschaft im Westjordanland insgesamt. Die Menschenrechtlerin fordert die deutsche Außenministerin auf, den Druck auf Israel zu erhöhen. Baerbock antwortet, dass sie das in Israel angesprochen habe. Ich habe unterstrichen, dass die größte Bedrohung für Israels Sicherheit ist, dass das Westjordanland explodiert. Wir versuchen das seit Monaten zu verhindern. Für die Sicherheit Israels und auch für die Palästinenser hier. Die Gewalt radikaler Siedler, die Unterstützung durch rechtsextreme israelische Regierungspolitiker, das war ein Thema auf Baerbocks Nahostreise. Arabische Länder blicken skeptisch auf Deutschland und werfen der Bundesregierung vor, nach dem Überfall der Hamas auf Israel zu einseitig zu agieren. Diese Reise soll diesen Eindruck offenbar ein Stück korrigieren.
Wer Menschen angreift, aus ihren Häusern vertreibt oder sogar tötet, muss zur Rechenschaft gezogen und hart bestraft werden. Der Siedlungsbau im Westjordanland, das haben wir mehrfach deutlich gemacht, verstößt ganz eindeutig gegen das Völkerrecht.
Die Grünen-Politikerin hat das nach eigener Aussage auch ihren israelischen Gesprächspartnern gesagt. Wie Außenminister Katz und Verteidigungsminister Gallant darauf reagiert haben, ist nicht zu erfahren. Baerbock tritt in Tel Aviv allein vor die Mikrofone. Am Abend davor hatte sie sich mit Familien der Hamas-Geiseln getroffen. Etwa 100 sind noch in der Gewalt der Terrororganisation. Auch eine sehr niedrige, zweistellige Zahl Deutscher oder Menschen mit deutscher Familie. Die Außenministerin versucht es auf dieser Reise immer wieder mit Appellen. Die Hamas müsse die Geiseln freilassen. Die israelische Regierung solle einem Abkommen zustimmen. Die Ministerin sagt, Israel habe das Recht, im Westjordanland Terrorstrukturen zu bekämpfen. Aber die Armee müsse verhältnismäßig vorgehen. Über die Aussagen einiger Minister zeigt sie sich irritiert.
Wenn Mitglieder der israelischen Regierung selbst fordern, im Westjordanland genauso vorzugehen wie in Gaza, genau das gefährdet akut die Sicherheit Israels.
Denn solche Worte könnten der Nährboden sein für neue Gewalt. Das hat Baerbock auch auf den ersten Stationen ihrer Reise mitbekommen, in Saudi-Arabien und Jordanien. Dort ist der Frust groß, dass bisher kein Gaza-Abkommen zustande gekommen ist. Umso wichtiger ist für die Außenministerin ein Signal der Deeskalation.
Die israelische Regierung könnte verlorenes Vertrauen international aus meiner Sicht auch wiedergewinnen, indem es in einem ersten Schritt die laufenden Siedlungsprojekte stoppt.
Zurück im Westjordanland. Menschenrechtlerin Michaeli bleibt skeptisch, ob die deutschen Appelle gehört werden. Die Lage im Westjordanland verschlimmert sich. Es gibt fast täglich Angriffe von Siedlern am helllichten Tag, obwohl es Sanktionen gibt und obwohl das international verurteilt wird.
Björn Dake berichtete. Armut, Gewalt, Perspektivlosigkeit, gleichzeitig eine große kulturelle Vielfalt, Azurblaues Meer. Papst Franziskus ist auf der zweiten Station seiner bislang längsten Auslandsreise eingetroffen in Papua-Neuguinea, in dem Inselstaat im Pazifik, annähernd 15.000 Kilometer entfernt von Rom, ist rund ein Viertel der Bevölkerung katholischen Glaubens. Lisa Weiß berichtet.
Armut, Gewalt, Perspektivlosigkeit und gleichzeitig eine große kulturelle Vielfalt, azurblaues Meer. Papua-Neuguinea ist ein Land der Gegensätze. Aus diesem kulturellen Reichtum und den Problemen folgt für Papst Franziskus auch Verantwortung. Dafür zum Beispiel Konflikte zwischen verschiedenen Ethnien beizulegen, die Dutzende Opfer in letzter Zeit gefordert haben. Den Ertrag aus den Bodenschätzen gerechter zu verteilen oder auch gerade Frauen mehr wertzuschätzen. Die Ungleichheit zwischen den Geschlechtern ist in Papua-Neuguinea besonders groß. Gewalt gegen Frauen ist häufig. Das Ziel, die Lebenssituation von allen Menschen im Land zu verbessern. Bischöfen, Missionaren und anderen Kirchenleuten gab der Papst in diesem Zusammenhang mit, sie sollten an die Peripherie des Landes gehen, also zu den Menschen aus benachteiligten Schichten in den Städten oder in entlegene Gebiete, in denen es teilweise am nötigsten mangelt.
Lisa Weiß berichtete, Rauchschwaden am Brocken, Feuerwehren im Dauereinsatz bei Sommerhitze. Am höchsten Berg des Harzes kämpfen Einsatzkräfte am Boden und aus der Luft gegen einen großen Wald- und Flächenbrand. Am Nachmittag die ersten Entwarnungen. Thomas Tassler.
Rund 24 Stunden, nachdem das Feuer am Brocken an mehreren Stellen ausgebrochen ist, steigt noch immer dichter Rauch auf. Die Lage für die Einsatzkräfte am höchsten Berg Norddeutschlands ist weiter angespannt, erklärt Wernigerodes Oberbürgermeister Tobias Kascher.
Wir haben ja aktuell eine Wetterlage mit viel Sonne und auch ein bisschen Wind, die auch das Ausbreiten des Feuers vorantreibt. Insofern ist es noch schwierig, aber wir versuchen natürlich aus der Luft dafür zu sorgen, dass der Brand sich nicht weiter ausbreitet und hoffen natürlich ein Stück weit mit dem Blick auf morgen dann auf Regen.
Bis der Regen aber tatsächlich kommt, wird vor allem aus der Luft weiter gelöscht. Seit dem Mittag sind Kascher zufolge 4 Flugzeuge und 3 Hubschrauber im Einsatz. Weitere Helikopter seien angefordert. Auch sogenannte Kreisregner, also sich drehende Sprinkleranlagen, kämen zum Einsatz, um die Ausbreitung des Feuers zu verhindern. Zu diesem Zweck würden auch Schneisen geschlagen. Auch der Harzer Kreisbrandmeister Kai-Uwe Lohse schaut mit Sorgen auf den Brocken und den zunehmenden Wind, denn der Brand hat sich über Nacht noch einmal ausbreiten können. Außerdem haben sich die einzelnen Brandherde inzwischen zu einem Großfeuer entwickelt. Mit Einbruch der Dunkelheit wird der Einsatz aber nicht beendet sein. Die Einsatzleitung geht derzeit von mehrtägigen Löscharbeiten aus. Auch Schierkes Ortsbürgermeister Daniel Schluck, der selbst Feuerwehrmann ist, schätzt die Lage als schwierig ein. Von dem Feuer betroffen sei aber vor allem das Gebiet im Nationalpark.
Bedeutet auch, dass die Einwohner und Gäste sich da keine Sorgen machen müssen. Die Übernachtungsgäste sollen sehr gerne nach Schierke anreisen. Auch die Tagesgäste sind herzlich willkommen. Alle Gastronomien haben geöffnet und es gibt keine Einschränkung, außer natürlich die Wanderungen Richtung Brocken sind untersagt. Aber es gibt ja auch andere Routen, von denen man auch das ganze Geschehen ein bisschen beobachten kann.
Thomas Tassler, wir blicken nach Brasilien, genauer auf einen Konflikt zwischen den Behörden des lateinamerikanischen Landes und dem reichsten Mann der Welt, Elon Musk. Denn Elon Musk weigert sich gerade, Konten seiner Social-Media-Plattform X, die im Verdacht der Desinformation stehen, abzuschalten. Irgendwann hat das dem obersten Gerichtshof des Landes gereicht. X wurde gesperrt. Damit ist die Geschichte allerdings noch nicht vorbei. Denn nun nutzt die politische Rechte Brasiliens eben jene Sperrung zur weiteren Polarisierung, lädt ein zu Demonstrationen für die Freiheit gegen Bevormundung und Diktatur. Und das ausgerechnet heute, am Tag der Unabhängigkeit, wie Anne Herberg berichtet.
Es gehört fast schon zur Tradition in Brasilien. Am 7. September, dem Unabhängigkeitstag, mobilisiert Ex-Präsident Jair Bolsonaro seine Anhänger zum Protest. Denn sie sehen Brasilien auf dem Weg zur Meinungsdiktatur. Schützenhilfe bekommen sie in diesem Jahr vom reichsten Mann der Welt, Elon Musk.
Uma salva de palma para Elon Musk!
Denn der Tech-Milliardär aus den USA und Brasiliens Ex-Präsident teilen einen gemeinsamen Feind. Alexandre de Moraes, Richter am obersten Gericht des Landes. Der leitet nicht nur zahlreiche Ermittlungen gegen Bolsonaro, sondern seit April auch gegen Musk. Vergangene Woche ließ er dann die Plattform X in Brasilien sperren. Zensur finden Bolsonaro-Anhänger Natalia Miller und Gustavo Sintra an Rios Copacabana. Das ist der Beweis. Wir leben in der Zensur. Wir haben nicht das Recht zu sprechen, uns auszudrücken und unsere Meinung kundzutun. Ich denke, wir sind auf dem Weg in eine totalitäre linke Diktatur wie Venezuela. Was genau ist passiert? Schon im April leitete Alexandre de Moraes Ermittlungen gegen Elon Musk ein, also dem X-Eigner. Und zwar warf er ihm vor, Accounts nicht zu sperren, die Verschwörungstheorien und Falschinformationen verbreitet und zum versuchten Staatsstreich am 8. Januar 2023 beigetragen haben sollen. Accounts sogenannter digitaler Milizen, die vor allem aus dem Umfeld des rechten Ex-Präsidenten Jair Bolsonaro stammen. Dessen Anhänger werfen Moraes dagegen vor, seine Befugnisse zu überschreiten. Und X-Eigner Musk kam den behördlichen Anordnungen nicht nach. Stattdessen ließ er im August die X-Vertretung in Brasilien schließen, mit dem Argument, er fürchte um die Sicherheit der Mitarbeiter. Eine Frist, einen neuen Rechtsvertreter einzusetzen, ließ Musk verstreichen. Juristisch gesehen blieb damit nur eine Option. Seit Samstag ist X in der viertgrößten Demokratie der Welt gesperrt. Auch der reichste Mann der Welt stehe nicht über dem Gesetz, kommentierte der linke Staatspräsident Lula da Silva die Entscheidung in einem Radiointerview. Dieses Land ist keine Gesellschaft mit dem Komplex eines Straßenköters, der kuscht, nur weil ein Amerikaner ankommt und rumschreit. Dieser Typ muss die Entscheidung dieses Landes akzeptieren. Lula tritt am Unabhängigkeitstag übrigens Seite an Seite mit Alexandre de Moraes beim offiziellen Akt in Brasilia auf. Längst ist aus dem Rechtsstreit um X also ein politisches Kräftemessen geworden. Das habe Musk bewusst provoziert, meint der politische Journalist und Buchautor Pedro Doria. Musks Position gegenüber Brasilien ist rein demagogisch. Da geht es nicht um Meinungsfreiheit. In anderen Ländern hat er Konten nach Belieben gesperrt. Hier, wo die Anordnung von einer Justiz stammt, die sich dazu entschlossen hat, antidemokratischen Bewegungen Widerstand zu leisten, positioniert er sich. Die Sperrung von X, einer sozialen Plattform, die in Brasilien in den vergangenen Jahren eher an Nutzern eingebüßt hat, trage jedoch kaum dazu bei, Verschwörungstheorien verstummen zu lassen. Im Gegenteil, sagt der Experte, auch mit Blick auf andere liberale Demokratien, allen voran die USA. Denn was gerade in Brasilien geschehe, sei keineswegs ein Einzelfall. Wir leben in einer Demokratie, dies ist ein Rechtsstaat. Aber letztendlich kämpfen wir gegen eine Bewegung, die auf einer Verschwörungstheorie basiert und sagt, dies wäre keine Demokratie. Das Problem ist, viele der Maßnahmen, die die Demokratie ergreift, scheinen genau diese Theorie zu bestätigen.
Anne Herberg berichtete. Willkommen zum Sport, Stichwort Paralympics. Christian von Stülpnadel ist im Studio.
Genau, da hat es vor ein paar Minuten die nächste Medaille für das deutsche Team gegeben. Die Rollstuhl-Basketballmannschaft der Männer hat Bronze gewonnen mit einem 75-62 gegen die favorisierten Kanadier. Trainer Michael Engel sagt dazu:
Wir widmen den Sieg so ein bisschen so allen anderen Teams, die auch super viel Charakter hatten, super viel Qualität, das dann knapp nicht geklappt hat. Ja? Also wir haben auch in der richtigen Stelle irgendwie ein bisschen Glück gehabt, das Momentum gehabt und das Ding gezogen, sind da super demütig. Das ist nichts, ja, das ist nichts, was so einfach mal so kommt. Das Ergebnis irgendwie von ganz viel harter Arbeit, ein bisschen Quäntchen Glück im richtigen Moment und vor allen Dingen, wie das Turnier verlaufen ist, war ja auch irre. Ja, wir haben 3 Niederlagen gehabt, 2 davon irgendwie ja, richtig dolle, also eigentlich 3-mal keine Chance gehabt und heute dann irgendwie im richtigen Moment dann immer zurückgeschlagen. Das war großes Tennis von meiner Mannschaft, viel Charakter und natürlich heute ein außerirdischer Tommy Böhmer.
Sagt der Trainer der Rollstuhl-Basketballmannschaft Michael Engel zur Bronzemedaille seines Teams. Das ist nicht das einzige Edelmetall für Deutschland bei den Wettkämpfen heute. Moritz Kühn schaut auf den Tag zurück.
Die deutschen Dressurreiterinnen haben vor dem Schloss von Versailles zum Abschluss der Wettbewerbe für einen Medaillenregen gesorgt. 2-mal Silber, 1-mal Bronze in der Freestyle-Kür. Silber schnappten sich Regine Mispelkamp und Annalena Niehus. Niehus lag bis zur letzten Reiterin in Führung, doch dann kam die Favoritin aus den Niederlanden.
Man dann kurzzeitig auch Gold hat sozusagen, aber ich wusste, dass Demi eine starke Reiterin ist. Sie ist amtierende Europameisterin, hat jetzt hier auch schon einmal in der Teamwertung und einmal im Einzel schon Gold geholt. Das konnte ich mir vorstellen und ich habe den Ritt gesehen. Das ist natürlich auch fantastisch gewesen.
Fantastisch auch der fehlerfreie Ritt von Heidemarie Dresing. Die 69-Jährige holte mit ihrem Pferd Duloop ihre erste Paralympics-Medaille im Einzel.
Ja, also das ist natürlich ein Traum. Ich bin ja mit großen Hoffnungen hier hingefahren, eben weil ich auch sehr gute Prüfungen immer geritten habe. Naja, dann fängt man ja auch an zu träumen. Aber ich habe immer gesagt, wenn ich eine Medaille habe, bin ich zufrieden.
Und die hat sie nun auch im Einzel geholt. Damit haben die Dressurreiterinnen bei diesen Spielen in Paris insgesamt 6 Medaillen gewonnen. Keine Podestplatzierung gab es heute im Straßenradrennen. Unter anderem kamen Maximilian Jäger und Jana Majunke jeweils auf dem undankbaren 4. Rang ins Ziel. Morgen bei der Schlussfeier im Stade de France werden der Paralympicsieger im Säbelfechten, Mori Schmidt, und die Goldmedaillengewinnerin im Schwimmen über die 100 Meter Brust, Elena Kravtsov, die deutsche Fahne tragen.
Und was nach dieser Schlussfeier von den Spielen und diesem Sportsommer in Frankreich übrig bleibt, dazu gibt es gleich ein Gespräch mit der ehemaligen französischen Sportministerin Roxana Maracineanu hier in Sport am Samstag um 19.10 Uhr. In knapp 2 Stunden hat dann die deutsche Fußballnationalmannschaft der Männer ihren ersten Auftritt nach der Europameisterschaft, nach der Heimeuropameisterschaft in diesem Sommer. In der Nations League geht es gegen Ungarn. Holger Dahl schaut voraus.
64 Tage nach der Niederlage im EM-Viertelfinale gegen Spanien startet die deutsche Fußballnationalmannschaft in Düsseldorf in die Nations League-Saison. Gegner Ungarn wurde im 2. Gruppenspiel der Europameisterschaft mit 2:0 besiegt. 2:0 Torschütze und Kapitän Ilkay Gündoğan hat inzwischen genauso wie Toni Kroos, Thomas Müller und Manuel Neuer seine DFB-Karriere beendet. So kommen nun auf Bundestrainer Julian Nagelsmann einige Umbauarbeiten zu. Dortmunds Neuzugang Pascal Groß wird dabei im Mittelfeld eine wichtige Rolle spielen. In der Offensive müssen die beiden 21-jährigen Top-Talente Jamal Musiala und Florian Wirtz noch mehr Verantwortung übernehmen.
Und eine ausführliche Analyse zu diesem kleinen Umbruch in der Nationalmannschaft, die gibt es dann in rund einer Stunde hier im Programm. Und dann werfen wir jetzt noch einen Blick auf den DFB-Pokal der Frauen. Da hat in der ersten Runde der SV Meppen mit 2:3 gegen Jena verloren im Elfmeterschießen. Burkhard Hillner.
Die Frauen des Bundesligisten FC Carl Zeiss Jena durften sich bei ihrer überragenden Schlussfrau Jasmin Janning bedanken, dass sie die Pokalhürde beim Zweitligisten SV Meppen überstanden. Im Elfmeterschießen wehrte Janning gleich 3 Meppener Elfmeter ab und war die umjubelte Matchwinnerin.
Es ist nicht wirklich Glück, es ist ein bisschen Antizipation und kommt ein bisschen darauf an, wie der Stürmer anläuft und einfach ein bisschen Bauchgefühl.
Das reichte trotz eines Rückstandes in den 120 Minuten zuvor, dank des Gegentreffers von Meppens Lux und dem Ausgleich durch Reuter am Ende zum Weiterkommen. Die Zweitligaspielerinnen des SV Meppen hielten gut mit und dürften Selbstvertrauen für die Liga gewonnen haben, in der für das Team von Trainer Thomas Pfannkuch dann was drin sein wird?
Was ist denn drin? Ganz genau, das ist die Frage. Ich glaube, dass wir da die Kirche ein bisschen im Dorf lassen sollten. Also wir haben schon eine Menge Potenzial in unserer Mannschaft. Wir müssen gucken, wie schnell wir das entwickeln können, wie schnell wir die Mädels auch konstant kriegen zu gewissen Leistungen. Da gilt es jetzt eben, den Mädels Spielzeit zu geben, Erfahrungen zu sammeln. Und dann werden wir sehen, was am Ende dabei rauskommt.
So waren am Ende doch beide Teams zufrieden. Jena über das Weiterkommen im Pokal, Meppen aufgrund einer bärenstarken Leistung.
Berichtet Burkhard Hillner. Die weiteren Ergebnisse von heute. Der HSV schlägt Duisburg mit 9:0, Bochum den Kieler MTV mit 4:0 und Freiburg-Nürnberg mit 2:1.
Christian von Stülpnagel mit dem Sport. Vielen Dank, das war's von uns. Das war's mit dieser Ausgabe der Informationen am Abend. Ein Hörtipp noch. Kommentar heute um 6:55 geht's um die Paralympics. Andreas Schildke blickt zurück. Mein Name ist Daniel Heinrich. Schönen Abend, bis bald. Tschüss.